Sag nochmal guten Morgen. Zwei Richtungen der Kritik und Radikalisierung der Psychoanalyse über Freud hinaus hatte ich beim letzten Mal angekündigt, wollen wir jetzt in den nächsten Sitzungen betrachten. Und beide wollen wir auch wiederum untersuchen am Leitfaden unserer Grundfrage nach dem Traum. Natürlich ließe sich zum Thema Psychoanalysekritik sehr, sehr viel sagen. Unser roter Faden ist weiterhin der Traum. Und in der vergangenen Vorlesung war von der ersten dieser beiden Richtungen die Rede gewesen. Machen wir uns das nochmal kurz klar. Also diese Verschiebung gegenüber Freud. Man kann die Psychoanalyse als Arbeit an einem Unbewussten verstehen, welches in unserem Inneren die Spuren von realitätsbedingten Konflikten der Vergangenheit bewahrt und sozusagen tief verborgen von innen her wirksam bleiben lässt. Man kann die Psychoanalyse jedoch auch anders sehen und die psychoanalytische Perspektive. Diese Blickwendung haben wir in der vergangenen Vorlesung vollzogen. In dem, was Freud Unbewusstes nannte oder in der Traumdeutung, Sie erinnern sich an dieses Schema, das System UBW, also in diesem Apparat, das System Unbewusstes, in dem, was er so nennt, findet sich ja nicht eigentlich Vergangenes, sondern es findet sich da Gewesenes, das aktuell virulent ist und nur sofern es aktuell virulent ist. Gewesendes, hätte Heidegger wahrscheinlich gesagt. Blickt man auf den Prozess der psychoanalytischen Kur, so kann man diese folglich auch als aktuelle Auseinandersetzung um die Macht eines Unaussprechlichen betrachten, das einen Menschen einsam gefangen halten kann, weil es ihn von den anderen objektiv entfremdet und immer schon abtrennt. Von einer Anerkennung und Selbstanerkennung als Ich, die sich, denn wir sind ja soziale Wesen, ausschließlich in der Normalität eines Kommunizierens mit den anderen mitteilen kann und auch nur dort erlebt werden kann. Aus dieser Sicht, also wenn man die Aktualität eigentlich dieser Virulenz des Unbewussten in den Mittelpunkt rückt, erscheint die Analyse dann plötzlich als eine Art, man könnte sagen, Anerkennungskampf, ein Ringen um die angemessene Sprache und nicht mehr, wie es in dem vorher so ein bisschen zugespitzten Bild wirken könnte, nicht mehr wie eine quasi chirurgische Operation an der Physiologie von Erinnerung und Seele. Die Psychoanalyse erscheint aus dieser neuen Perspektive eher als eine Art Sozialisierungsvorgang, eine sozialisierende Wechselbeziehung zwischen zwei Subjekten, von denen eines, der Analytiker, die Realität repräsentiert oder besser auch aktiv verkörpern muss in der Kur, und der andere eben in dieser Rolle ist, sich dazu zu stellen. Und stellvertretend für die ganze Realität hat er eben diesen Analytiker als Konfrontationsfigur vor sich. Aus dieser Sozialbeziehungssicht richtet sich die Behandlung weniger auf eine irgendwo verborgene Vergangenheit, als darauf, hier und jetzt neue Artikulationsformen für das entfremdete und wurzellose Sprechen des Kranken aufzutun. Was diese Aufgabe so einmalig schwierig macht, ist dann nicht mehr, dass das Unbewusste in uns als Vergangenheit, Kindheit möglicherweise irgendwie unerreichbar wäre, sondern dass man diese existenzielle Rolle des Ich-Sagens und Ich-Seins nicht stellvertretend für jemand anderen sozusagen erledigen oder bereitstellen kann. Der oder die Kranke muss selbst zu einer freien, eigenen Deutung seiner oder ihrer selbst finden, zu einem vollen Sprechen, wie der in der letzten Woche vorgestellte Freud-Schüler Jacques Lacan das nennt. Der Arzt kann nur das unabweisliche große Gegenüber sein, das diese Suche in Gang hält und den Weg des Patienten begleitet. Schon Freud zufolge, Lacan hatte dies besonders konsequent dann weitergedacht, geht es in der Kur im Grunde um nichts Geringeres als um die Neuerfindung einer Sprache, mit der der Patient leben kann. Und zwar, diese Erfindung findet statt im Wege eines Ringens mit der Sprache des Unbewussten, dieses leidenden Menschen, die dabei im Wege steht, in Formen von Zwängen, von denen er sich nicht lösen kann. Die beschriebene Verschiebung weg vom einsamen innerseelischen Apparat als quasi physiologischer Tatsache hin zu einer mitteilsamkeits- und zukunftsorientierten Beziehungsarbeit betrifft natürlich auch eine Verschiebung der Optik bezogen auf den Gegenstand, der uns interessiert, nämlich bezogen auf den Traum. Aus der Sicht von Freuds Traumdeutung hatten wir uns den Traum mehr oder weniger selbstverständlich vorgestellt als eine innere, schwer mitteilbare Erfahrung, als etwas, das da ist und so etwas wie der objektive Stoff in den Händen der Analyse werden muss. Aus der mit Lacan akzentuierten Sicht erscheint der Traum eher als eine Art bewegliche Angelegenheit, ein beweglicher Verhandlungsgegenstand, der gar nicht unbedingt so substanziell gegeben sein muss. Ein ungewöhnlicher, seiner Substanz nach im Grunde vielleicht sogar beinahe beliebiger Redeanlass und im Ganzen könnte man vielleicht sogar sagen, bloß ein Konstrukt, eine für das Behandlungsgespräch nützliche Fiktion. In dieser Eigenschaft überwölbt das Reden über den Traum das, worum es eigentlich geht, nämlich dieses Beziehungsdrama der Analyse, das exemplarische Ringen um die konsistente Erzählung gegen die Widerstände an und die Suche nach dieser verallgemeinerbaren Sprache, der normalen Sprache der anderen, die die Anwesenheit des Psychoanalytikers mehr implizit als explizit vom Patienten fordert. Ich hatte Ihnen in der vergangenen Vorlesung also diesen Ansatz vorgestellt und dabei ja vorweg von zwei Theorierichtungen gesprochen, in denen die Traumtheorie Freuds aufgegriffen und dann im Laufe des 20. Jahrhunderts auf neue Weise gewendet worden ist. Zu dieser zweiten, wenn ich jetzt sage zwei Richtungen, zu dieser zweiten Richtung kommen wir später noch. Ich möchte heute zunächst diesen ersten roten Faden, der mit Lacan sozusagen exemplarisch angerissen ist, noch ein Stück weiter verfolgen und betrachten, wie man über Lacan hinaus diesen Gedanken, sozusagen dieser Beziehungsstruktur der Analyse und auch dieser sozialen Rolle des Traums noch weiter ausziehen kann. Beim nächsten Mal geht es dann endgültig um diese in Aussicht gestellte, nochmal ganz andere zweite Linie. Lacan stellt einen systematisch betrachtet eher vorsichtigen Versuch dar, die Arbeit der Psychoanalyse als gesellschaftliche Arbeit zu denken. Lacan macht aus dem Traum anstelle einer esoterischen Dimension der inneren Bilder ein seinem Sinn nach exoterisches, also nach außen hin kommunikativ offenes Geschehen, ein gleichsam um seine Adressierung kämpfendes, sprachlich-kommunikatives Etwas. Ansonsten aber hält er sich auch, was die Einzelheiten der Analyse angeht, vergleichsweise sehr eng an die Freudschen Vorgaben. Ganz anders sieht das aus bei den Autoren, um die es heute gehen soll. Auch sie greifen Freuds Traumdeutung, wie auch seine von uns hier nicht so beachteten, das blende ich etwas aus, seine kulturtheoretischen Schriften in den späteren Arbeiten, auch diese werden aufgegriffen von den Autoren, um die es heute gehen soll. Sie betten aber sowohl die Frage des Traums als auch die Frage nach der Psychoanalyse im Allgemeinen in gesellschaftstheoretische Fragestellungen sehr grundsätzlich ein. Explizit bringen sie die Frage nach den sozialen Beziehungen zusammen mit dem Marxismus, mit der marxistischen Gesellschaftsanalyse. Und dabei kommt dann nicht nur heraus eine psychoanalytisch geprägte Sozialkritik, also sagen wir eine Gesellschaftskritik im Zeichen des Traums, sondern auch eine sehr viel massivere Kritik am Freudschen Modell und an der Psychoanalyse, als wir das jetzt bei Lacan noch hatten. Beides zusammen, Psychoanalysekritik und Gesellschaftskritik, ergibt eine gewisse, von den verschiedenen Autoren dann unterschiedlich bewertete, neue Form der politischen Ambivalenz des Traumgeschehens. Also nicht nur einer bezogen auf die kranke Realität oder die leidende Realität bezogenen Rolle des Traums, sondern eben einer generellen politischen Ambivalenz, die im Traumgeschehen steckt. Damit rückt dann auch unsere eigentliche Frage, unsere Grundfrage nach der Differenz zwischen Traum und Wirklichkeit in diese Richtung. Weg vom therapeutischen Szenario hin zur Frage nach einer politisch relevanten Differenz, die in dieser Differenz Traumwirklichkeit steckt. Dergleichen hatten wir, Sie erinnern sich, für die Romantik schon einmal ahnen können. Allerdings doch eher indirekt. Die Romantik lud ja dazu ein, die Übergangszone von Traum und Wirklichkeit, sie nennt sich diese brisante Überlappungszone, sozusagen als ein lebendiges Drittes zu betrachten und auch zu erleben, das neue Lebens- und Denkformen inspirieren kann. Und in gewisser Weise diese scharfe Trennung Traum einerseits, Wirklichkeit andererseits transzendiert, auch anders lebbar macht, in Richtung auf ein Drittes. Die freudianisch-marxistische Theoriebewegung, die ab Mitte des 20. Jahrhunderts bedeutsam wird und in den 1960er Jahren dann auch politisch durchschlägt, Stichwort Studentenbewegung und theoretischer Vorlauf dazu, die stellt sich aber nicht einfach nur so im romantischen Sinne, was heißt nur, also stellt sich nicht im romantischen Sinne einfach nur da als ironisch-kritische Einladung, die Wirklichkeit anders zu nehmen, zu wenden, sondern sie versteht sich erstens als materialistisch, was die Romantik ja nun gerade nicht war, und zweitens eben nicht einfach als Einladung zur Veränderung von Wirklichkeit, sondern als revolutionär, wenngleich nicht unbedingt im orthodoxen Sinne des marxistischen Klassenkampfes, also der von Marx geforderten sozialen Revolution, sondern in einem etwas weicheren Sinne als revolutionär, aber eben als revolutionär. Betrachten wir heute zunächst die mit Lacan ja auch schon ahnbare Kritik an der Psychoanalyse, an der Wirklichkeit der Psychoanalyse, und dann diesen zweiten weitergehenden Aspekt, den ich eben nannte, diese damit eng verbundene Gesellschaftskritik im Zeichen oder im Namen des Traums. Zum ersten Punkt, also die Freud-Kritik dieser Autoren. Ich habe die Namen mal angeschrieben, jetzt mehr wegen der Schreibweise. Und falls Sie sich dann eben jeweils im Einzelnen dann auch weiter informieren wollen. Denkt man die psychoanalytische Situation als das, was sie ist, nämlich als eine Behandlung, die der eine am anderen vornimmt. Denkt man mit, wie vollständig der Analytiker die Entzifferung jener eigentümlichen, neurotisch einmaligen Privaterfahrung und Privatsprache des Traums kontrolliert. Und hält man sich außerdem vor Augen, dass er mit allen Mitteln ja im Grunde an der Normalisierung des Patienten arbeitet, gegen dessen eigene Widerstände an, dann wird deutlich, dass es sich in gewisser Weise um ein autoritäres Projekt handelt. Wir hatten das beim letzten Mal schon angedacht, diesen Punkt. Man passt ja den Patienten an die Gesellschaft an und versucht nicht zum Beispiel das Umgekehrte, die Gesellschaft besser an die Bedürfnisse des an ihr leidenden Einzelnen anzupassen. Vor diesem Hintergrund genau hat in den 1930er Jahren Erich Fromm die von Freud für unausweichlich gehaltene Asymmetrie der Behandlungsbeziehung für verkehrt erklärt und den Repressionscharakter, also den unterdrückenden, autoritären Charakter der Psychoanalyse kritisiert. Die Idee, die bei Freud im Grunde so mitschwingt, von der Neutralität des Analytikers, sei falsch. In der Therapie solle dieser sich nicht, wie das den Freudschen Vorgaben entsprechen würde, autoritär abstandnehmend verhalten, sondern er solle in eine positiv hinhörende, auf die ausgesagten manifesten Realitäten konzentrierte Beziehung zum Patienten treten. Der Analytiker, heißt das, solle nicht gleichsam zwingend über die klaren Aussagen, die der Patient macht, hinweggehen und allein auf uneigentliche Bedeutungen darunter aus sein. In diesem Sinne, dass es sozusagen nie um das Manifeste gehen kann, sondern immer nur um das unterschwellige Latente, sei der Gestus der Neutralität tatsächlich gerade gegenüber dem Patienten und der Patientin und seiner Erzählung verlogen. Der Arzt müsse vielmehr mit dem Patienten und dem manifesten Sinn seines Leidens parteilich sein und sich fragen, sind es wirklich immer ganz individuelle Erinnerungen und nicht vielleicht reale Repressionen, an denen der Patient leidet? und sind sie nicht die Ursache dessen, was ihn in seinen Träumen verfolgt? Vielleicht wäre dann die Anschlussfrage, steht der Patient weder mit seinen Traubildern noch mit seinem Leiden vollständig allein? Vermutungen in diese Richtung, nämlich dass die Probleme einzelner Patienten auf Probleme vieler verweisen, wurden in Freuds unmittelbarem Arbeitsumfeld schon sehr früh geäußert, und zwar interessanterweise am frühesten von Psychoanalytikerinnen. Analytikerinnen der ersten Generation wie Helene Deutsch oder Karin Horney vermissten in Freuds Umgang mit den Symptomen seiner Patientinnen, er hatte ja eine Menge Patientinnen, also überproportional viele, sie vermissten eine Aufmerksamkeit für diejenigen Probleme, die auf deren handfeste Schwierigkeiten mit der Geschlechtsrollenzumutung für Frauen zurückgingen. Die Träume und Symptome vieler Frauen, schreibt Horney, zeigen uns mit aller Deutlichkeit, dass sie sich mit der Tatsache ihrer Weiblichkeit nicht abgefunden haben. Zitat Ende. Und das wiederum liegt nach Horney und anderen daran, dass Weiblichkeit eine Festlegung auf sozial wenig attraktive Verhaltensmuster umfasst. Männlichkeitsfiktionen etwa oder auch das, was man als Frigidität bezeichne und damals ja massiv behandelt hat, ließen sich, so die Analytikerinnen, nicht allein mit analytischen Mitteln deuten. Die Erklärung hierfür, so Horney, liege vielmehr in kulturellen Faktoren. Unsere Kultur ist ja, schreibt sie, bekanntlich eine männliche Kultur und darum der Entfaltung der Frau und ihrer Eigenart nicht durchweg günstig. Horney sprach später auch etlichen zentralen freudschen Theoremen, etwa der Bedeutung des Penisneides für die Entwicklung der Geschlechtsidentität des kleinen Mädchens, die Gültigkeit ab. Die Psychoanalyse sei eben, schreibt sie, die Schöpfung eines männlichen Genies und auch fast alle, die seine Ideen weiterbildeten, waren Männer. Es ist nur recht und billig, dass ihnen eine männliche Psychologie näher lag und sie von der Entwicklung des Mannes mehr verstanden als von der Frau. Ende des Zitats. Erforderlich sei jedenfalls auf dieser Linie der Analytikerin, was Erich Fromm dann wiederum auch gefordert hat. Es sei nämlich eine Orientierung erforderlich des Psychoanalytikers an der Realität der Patienten und an der Kollision von wirklichen Schwierigkeiten mit dem, was sozusagen ganz individuell zur Sprache kommt, in der Psychoanalyse und so etwas wie eine erkrankte Wirklichkeit wäre. Erich Fromm fordert, dass der Psychoanalytiker, obwohl er in der Kur natürlich das Prinzip der Realität bis zu einem gewissen Grade zu vertreten habe, außerdem zu respektieren und auch parteilich mitzuverantworten und zu vertreten habe, eine, Zitat, bedingungslose Bestätigung der Ansprüche des Patienten auf Glück. Fromms Formulierung enthält eine ganz wichtige Verschiebung des Ziels auch jeder Traumdeutung. Es geht nicht mehr um Gesundheit, es geht um Glück. Das hat etwas später, nämlich im Jahr 1955, ein anderer Linksfreudianer, Herbert Marcuse, folgendermaßen kommentiert. Also diese Verschiebung vom Behandlungsziel Gesundheit zum Behandlungsziel Glück. Zitat: Der Anspruch auf Glück, wenn er wirklich ernst genommen wird, verschärft den Konflikt mit einer Gesellschaft, die nur kontrolliertes Glück zulässt, und die Bloßstellung der moralischen Tabus steigert diesen Konflikt zu einem Angriff auf die lebenswichtigen Schutzschichten der Gesellschaft. Denn in einer repressiven Gesellschaft steht das Glück und die produktive Entwicklung des Einzelnen im Widerspruch zur Gesellschaft. Werden sie als Werte definiert, die innerhalb dieser Gesellschaft zu verwirklichen sind, dann werden sie selbst repressiv. Zitat Ende. Das heißt, man muss sie als Werte definieren, die nur in der Überwindung dieser Form des Gesellschafts auch definitiv erreichbar sein können. Psychologische Kategorien seien zu politischen geworden, stellt Herbert Marcuse fest. Seine eigene Kritik an Freud setzt weniger bei den praktischen Machtfragen im Behandlungsarrangement selbst an, was ich für Fromm zitiert hatte, also diese Asymmetrie in dem Gesprächsarrangement. Marcuse setzt eher an bei den kulturtheoretischen Grundannahmen, die zu den Voraussetzungen von Freuds Theorie des Traums und der Psyche gehören. Grundannahmen, die diese Theorie des Traums und der Psyche aber eben auch rechtfertigen. Ist es denn tatsächlich so klar und so historisch ausgemacht, lautet Marcuses Frage, dass die Kindlichen trotz Erziehung und umlenkender Sublimierung im unbewussten weiter aktiven Triebe unbedingt unterdrückt werden müssen? Kann man das Verhältnis von Kultur, von Erwachsenwerden und Triebunterdrückung nicht anders denken, als dass man beides als notwendig gleichsetzt? Also Kultur gleich Triebunterdrückung. Werden Kultur und ein sozial angemessenes Verhalten tatsächlich nur durch diese Mechanismen der Zensur, ein starkes Über-Ich und Triebverzichte möglich und kann man sie nur so aufrechterhalten? Marcuse verneint diese Frage und entfaltet in seinem Buch Triebstruktur und Gesellschaft, das ist dieses Buch von 1955, aus dem ich eben auch schon zitiert habe, die These, es sei eine Kultur ohne Unterdrückung möglich. Freuds Fehler sei es gewesen, die Begehrenskräfte der Kindheit und des Unbewussten nur negativ zu sehen und auch den durchaus nicht nur eigennützigen, sondern eher weltumspannend lustvollen Charakter des sogenannten primären Narzissmus des Kindes zu verkennen. Also das, was man den Kindern eigentlich abgewöhnen muss im Freudschen Modell. Mit anderen Worten, die Freudsche Version des Realitätsprinzips verpflichte den Analytiker auf eine eigentlich unnötige Kollaboration mit den bestehenden Verhältnissen. Die Träume und Fantasien der Patienten wollen nach Marcuse zudem auch keineswegs immer nur in die verlorene Kindheit zurück und da irgendetwas aufarbeiten. Sie zeigen vielmehr in ihrem Begehren, räumlich gesprochen sozusagen, nach vorn. Und sie zeigen als Zurückweisung der bestehenden Verhältnisse über diese bestehenden Verhältnisse hinaus. Der Traum kann also, wenn man so will, und zwar auch auf seiner manifesten Ebene, also auch in dem, was er zeigt, nicht in dem, was die Deutung erst freilegt, durchaus realistisch sein. Nämlich realistisch bezogen auf mögliche Zukunft. Realistisch gleichsam im Sinne, oder gleichsam realistisch visionär. Psychoanalytische Theoretiker, die in der Therapie weniger das in die Gesellschaft eingelassene Unbewusste als doch, und vielleicht sogar mehr als Freud selbst, bloß die freie Vernunfteinsicht des Subjekts mobilisieren wollen, im Zeichen der Heilung und nicht im Sinne eines sozial definierten Glücks, also Theoretiker wie etwa Jung oder auch Fromm oder auch Horney, bezeichnet Marcuse als Revisionisten. Das Ziel dieser individualistischen Ansätze sei lediglich die Anpassung des Patienten ans System, die Herstellung von Eigenschaften, die dem Leistungsprinzip der kapitalistisch-repressiven Gesellschaft entsprechen. Also Arbeitsfähigkeit, Heterosexualität, Beziehungstreue in Ehe und Kleinfamilie. Marcuse setzt dagegen sozusagen auf das unbezähmbare Unbewusste, auf die Realisierbarkeit auch von sozusagen ungezügelten Träumen, auch Kinderträumen und auf die soziale Kraft einer im Zeichen dieser Träume befreiten Sexualität. Er setzt, sofern er das theoretisch ausbuchstabiert, konsequent dem Realitätsprinzip ein sogenanntes Nirvana-Prinzip entgegen. Dazu komme ich dann gleich später noch. Ich bleibe jetzt im Moment erstmal bei den Aspekten der Freud-Kritik, also gleich noch zu diesem Nirvana-Prinzip einige Sätze mehr. Als einen besonders heftigen und interessanten Kritiker der Freudschen Lehre erwähne ich schließlich noch Wilhelm Reich, dessen Werk sich allerdings dadurch auszeichnet, dass es das Thema Traum, das für Freud ja so zentral war, nahezu vollständig ausklammert. Die reichianische Weiterentwicklung der Psychoanalyse geht von der energetischen Lesart des Unbewussten aus, die ja durchaus bei Freud auch schon eine der möglichen Lesarten war. Sie erinnern sich, dieser psychische Apparat lässt sich sowohl als ein gigantischer Zusammenhang von Wahrnehmungseindrücken und Symbolisierungen verstehen, als auch als eine Art Energiehaushalt, also eine ausbalancierte Form von Energieflüssen, als eine Libido-Ökonomie. In dieser Hinsicht war das Modell ja durchaus sozusagen mehrfach unterlegt. Und Reich setzt nun genau auf diese energetische oder ja, libido-ökonomische, zuletzt genannte Lesart. Damit nähert er sich zunehmend einem rein körperlichen Verständnis des Charakters und des Seelenlebens. Es gäbe eine Überschätzung des inhaltlichen Materials in der Psychoanalyse, stellt Reich im Jahr 1933 fest. Und diese Überschätzung sei, nochmal Zitat, meist begleitet von einer Unterschätzung, wenn nicht einem völligen Übersehen der Verhaltensweisen, der Art, in der der Patient seine Mitteilungen macht, Träume erzählt und so fort. Reich achtet genau darauf, auf das Wie des Verhaltens, auf das Wie, und zwar durchaus das Physische, also wie die Stimme zum Beispiel klingt, wie die Körperhaltung sich ändert und so weiter. Also auf das Wie des Verhaltens, während der Patient spricht und etwas mitteilt, und er achtet nicht so stark auf das Was der Mitteilung, also dieses inhaltliche Material. Reich sucht mit dieser Optik den körperlich gleichsam eingefleischten Charakter der Neurose mit, wie er das nennt, bioenergetischen Blockaden, mit Verspannungen und Entspannungen und so weiter, in dem von ihm sogenannten Muskelpanzer des Patienten. Eben hier, also in diesen Muskelpanzer oder Charakterpanzer nennt er später sogar noch, nicht anlässlich der von etwas Erzähltem ausgelösten Verstehenswiderstände in der Traumdeutung, sondern an den Körperwiderständen entlang, bewegt sich dann auch Reichs Therapiearbeit. Bedeutungen und die verbalisierte Seite der Erinnerungen treten also in den Hintergrund. Und mit ihnen tritt auch der Traum in den Hintergrund. Reich macht den Traum bestenfalls, könnte man sagen, zu einem Gegenstand wie den anderen. Es ist im Prinzip die Inhaltsseite, die er für vernachlässigenswert erklärt, um sich auf den Körper und dann eben auf diese bioenergetischen Interventionstechniken zu konzentrieren. Auch das wäre eine Art von Freud-Kritik, auch eine Kritik an diesem Ansatz der Traumdeutung, könnte man sagen. Fromm, Horney, Marcuse und Reich schreiben in den 1930er bis 1960er Jahren. Lacan, der Autor, den wir beim letzten Mal ja schon kennengelernt hatten, ist auch nur geringfügig jünger. Einer nicht mehr durch Freud selbst geschulten Generation gehört ein französisches Autorenteam an, das ich jetzt auch noch in diese Linie der Freud-Kritiker einfädeln möchte. Ein Autorenteam, das mit erheblich mehr Freiheit, mit viel philosophischer Kreativität und auch mit einer ungewöhnlichen Mischung von Zorn und Humor auf den Freudschen Ansatz reagiert hat. Es sind der Philosoph Gilles Deleuze und der Psychiater Félix Guattari. Diese beiden charakterisieren ebenfalls das Machtgefälle und die Willkür der psychoanalytischen Situation. Sie tun dies beispielsweise mit dem knappen Satz: Der Analytiker errichtet seinen Zirkus im verdutzten Unbewussten. Das stammt jetzt aus einem Buch von 1972, Anti-Ödipus heißt das. Also Sie merken, eine Generation später sozusagen, als dieser Block von Autoren, der da auf der äußersten Tafelhälfte ist. Der Analytiker errichtet seinen Zirkus im verdutzten Unbewussten. Und die beiden warnen: Erneuert wird in der Freudschen Analyse vor allem eines, die Allmacht der Familie. Deleuze Guattari nennen das, was dem Patienten bei der Ausdeutung seiner Träume widerfährt, eine Triangulation, die den Lebensgeschichten der Patienten auferlegt wird. Eingebläut wird nämlich den Kranken als Erklärung für ihr Leiden die immer gleiche Dreiheit, das fatale Beziehungs- Dreieck von Begehren und Versagung des von Freud für universal und unumgänglich erklärten Ödipus-Komplexes. Diesen Ödipus-Komplex haben wir hier in der Vorlesung jetzt nicht näher behandelt. Sie wissen ungefähr, worum es geht. Für unsere Zwecke reicht das. Es geht eben um eine bestimmte innere Verzichtsstruktur, die in jedem Individuum mit dem Erwachsenwerden notwendig entstehen muss. Und die hat was zu tun mit dieser Elternbeziehung, also Vater einerseits, Mutter andererseits. Nach Freud eben die ödipale Struktur. Diese wird also aus Sicht dieser beiden Psychoanalysekritiker in der Auslegung der Träume quasi eingebläut oder eingeübt, in der Erklärung des manifesten Trauminhalts, auf der Suche nach diesem Traumgedanken, letztlich immer wieder das ödipale Modell zu etablieren. Eingebläut wird außerdem nach Deleuze-Guattari eine bestimmte politische Quasi-Selbstverständlichkeit, nämlich das Modell und das Gesetz des Staates und das Gebot der ökonomischen Produktivität. Da haben Sie also wiederum so eine marxistische Komponente in dieser Psychoanalysekritik. Der Ton der Kritik, so wie diese beiden Autoren sie vortragen, ist scharf. Die wohlwollende Neutralität des Analytikers, schreiben Deleuze-Guattari, im Stil eines Manifests, dieses ganze Buch ist im Stil eines Manifests gehalten, die wohlwollende Neutralität des Analytikers ist in Wahrheit sehr beschränkt. Sie hört sofort auf, wenn man selbst aufhört, Papa, Mama zu antworten. Sie hört sofort auf, wenn man einen Strom laufen lässt, der sich durch Ödipus, diesen Stempel des Triangels, nicht kennzeichnen lässt. Man wird euch erklären, dass eure Libido zu zähflüssig oder zu leicht beweglich sei. Also wenn man nicht aufs Ödipale kommt, dann hat man da irgendwie ein libidinöses Problem. Zitat weiter jetzt von den beiden Autoren. Wenn Fromm die Existenz einer psychoanalytischen Bürokratie bloßstellt, so geht er noch nicht weit genug, da er nicht sieht, wer den Stempel dieser Bürokratie spielt und dass es, um ihm zu entrinnen, nicht ausreicht, das Präödipale auszurufen. Denn dieses ist wie das Postödipale noch eine Form, die gesamte Wunschproduktion, sozusagen das Anödipale, auf Ödipus zurückzubiegen. Zitat Ende. Also, Fromm hatte, wie Marcuse in bestimmter Weise auch, also wenn überhaupt präödipale paradigmatische Strukturen ins Feld geführt und eben dann die Frage nach der Macht der Familie aufgeworfen, auch dieser Vorher-Nachher-Bezug aufs Ödipale reicht Deleuze-Guattari nicht. Das ist im Grunde alles noch im Lichte dieser Notwendigkeit der ödipalen Struktur gedacht, lautet die Kritik. Wenn überhaupt, müsste man so etwas wie das Anödipale, also das gar nicht auf Ödipus bezogene, hier ins Feld führen. Das heißt, im Klartext, Freuds Schema ist eigentlich leer. Es ist insofern leer, als es sich selbst bestätigt. Eine besondere Aufmerksamkeit der Autoren liegt außerdem auf dem bezahlten Charakter der analytischen Behandlung. Nach Freud wie Lacan muss diese Behandlung in der Tat sogar teuer sein und zeitlich auch streng begrenzt werden, eben damit sie helfen kann, denn das Subjekt muss wirklich darauf angewiesen sein, die Stunde bei der Behandlung zu nutzen. Also das gehört zu der Logik, die Freud schon etabliert hat. Es darf nur eine Stunde dauern, weil sozusagen dieser Druck, die Gelegenheit nicht zu verpassen, auch ein Teil des heilsamen Zwanges ist, den die Analyse den Widerständen der Krankheit entgegensetzen kann. Das genau kritisieren nun Deleuze-Guattari. Des Weiteren kritisieren sie die Tatsache, dass diese analytische Situation per Definition keine öffentliche sein kann. Und in der Tat ist das so, weder Freud noch Lacan haben jemals Zeugen oder auch nur Tonbandaufnahmen von psychoanalytischen Sitzungen zugelassen. Noch einmal Zitat Deleuze-Guattari. Wenn Reich aufdeckt, wie die Psychoanalyse sich in gesellschaftliche Repression verdingt, so geht er noch nicht weit genug, da er nicht bemerkt, dass das Band zwischen der Psychoanalyse und dem Kapitalismus kein nur ideologisches ist, sondern viel tiefer sitzt. Dass die Psychoanalyse unmittelbar von einem ökonomischen Mechanismus abhängt, daher ihre Beziehung zum Geld. Vermittels dessen die dekodierten Ströme des Wunsches, wie sie in die Axiomatik des Kapitalismus eingefügt sind, notwendig auf ein familiales Feld aufgetragen werden müssen, auf dem sich die Applikation der Axiomatik vollzieht. Ödipus als letztes kapitalistisches Konsumangebot. Papa-Mama lutschen, sich auf der Couch stempeln und triangulieren lassen. Das also sagen. Nicht weniger als der militärische und bürokratische Apparat ist auch die Psychoanalyse ein Mechanismus zur Absorption des Mehrwerts. Den Individuen werden sozusagen ihre Träume genommen und dieses Merkmal ist kein nur äußerliches. Ihre Funktion und Wirksamkeit selbst sind von dieser gesellschaftlichen Funktion gezeichnet. Der Psychoanalyse entkommt kein Perverser, kein Autist. Sie selbst bildet eine riesige Perversion, eine Droge, einen radikalen Bruch mit der Realität, angefangen mit der Realität des Wunsches. Zitat Ende. Das ist auch aus diesem Anti-Ödipus aus dem Jahr 1972. Also man merkt, 68, 69 schon vorbei, der Ton wird euphorisch rebellisch und auch diese Generation der moderaten oder immanenten Freud- und Kapitalismuskritik wird sozusagen nochmal überboten vom Gestus her. Zum Beispiel der Traum, schreiben Deleuze-Guattari. Freud stilisiere ihn zum Prunkstück des Wunsches, des Unbewussten, um ihn dann aber doch nur als Manifestation eines Über-Ich, eines überstarken und überarchaisierten Ich zu entlarven. Damit wäre der Traum, Sie erinnern sich an dieses Freudsche Modell der Kompromissarbeit sozusagen, die in der Traumentstehung drinsteckt, damit wäre das Freudsche Modell aus der Sicht von Deleuze-Guattari die Urszene des Urstaates. Also die Funktion, die das Über-Ich da hat und diese Art von Kompromissbildung wäre analog zu verstehen als eine Szene, die Urszene der politischen Kompromissbildung schrägstrich Verstaatlichung darstellt oder ins Bild setzt. Etwas nüchterner als diese Formel, die Urszene des Urstaates, die Traumdeutung so zu verstehen, aber ebenso hart bezieht sich noch etwas später, 1987, der politische Philosoph und Psychiatriekritiker Robert Castel, den schreibe ich auch nochmal dran. Er bezieht Freuds Deutungsunternehmen nicht auf den Staat, sondern auf das Labor. Auch im Sinne einer unguten, einer kritischen Analogie. Zitat Castel: Das, was Freud erfunden hat, ist nicht das Unbewusste. Um das zu entdecken, brauchte man auf ihn nicht zu warten. Er erfand vielmehr eine Art experimentales Dispositiv, um in einer kontrollierten Situation, nämlich der Zweierbeziehung, die Wirkung des Unbewussten zu produzieren und zu analysieren. Zitat Ende. Damit hätten Sie sozusagen ein exemplarisches Spektrum von immer weitergehenden Freud-Kritiken, die dann eben gipfeln einerseits in dieser Gesellschafts- oder Kapitalismuskritik, Institutionenkritik, aber auf der anderen Seite eben auch einer Wissenschaftskritik und Medizinkritik, Psychiatriekritik, die sich an dieser Laborsituation und da könnte man jetzt wieder marxistisch sagen, an dieser Verdinglichung, die darin liegt, festmacht. Soweit zu den psychoanalysekritischen Facetten dieses immer noch ersten Typs der Weiterentwicklung der Psychoanalyse, der eben auf die gesellschaftliche Einbettung der Freudschen Praxis und auch der Arbeit an den Träumen zielt. Geübt wird diese Kritik unter anderem eben durch diese hier außen aufnotierten Vertreter der sogenannten kritischen Theorie, also gerade Marcuse und Fromm werden philosophisch gesprochen der kritischen Theorie zugeordnet. Sie sehen, wenn wir jetzt so einen Schritt zurückgehen, die Ambivalenz der Autoren gegenüber dem, was aus der Entdeckung des Unbewussten und aus Freuds Traumanalyse gesamtgesellschaftlich folgt. Da gibt es einerseits dank der Entzifferung der Traumgedanken so etwas wie ein ganz neues Sensorium für eine Tiefendimension der gesellschaftlichen Repression. Und dieses Sensorium war vorher nicht da. In dem Individuum, das kann man mit den psychoanalytischen Sensorien sozusagen jetzt auch wirklich heraushören und herauslesen, in den Individuen bäumt sich unterschwellig das Triebleben gegen die bürgerlichen Strukturen auf, gegen die Sozialisationserfordernisse und namentlich bäumt es sich auch auf gegen die Machtverteilung in der autoritären Kleinfamilie. Hier, also unter diesem Blickwinkel, funktioniert die Psychoanalyse tatsächlich wie ein Seismograph nicht nur der individuellen, sondern auch der kollektiven Entfremdung. Die Traumdeutung wäre so gesehen ein willkommenes gesellschaftskritisches Instrument, auch ein sensibles gesellschaftskritisches neues Instrument. So etwas wie eine Empirie, eine Art Erfahrungskunde für Entfremdung. Jenseits, und zwar gerade in diesem Bereich, wo es den Einzelnen trifft, wo es noch diesseits der bereits artikulierten gemeinsamen Erfahrung liegt. Das ist also die eine Seite, wenn ich sage Ambivalenz der Autoren gegenüber dem, was aus Freuds Traumanalyse folgt. Also das ist durchaus interessant, aufschließend, wirklichkeitsaufschließend und auch kritisch. Da gibt es andererseits aus der Sicht dieser Autoren aber auch so etwas wie eine Konformität der Psychoanalyse. Sofern sie eben das widerspenstige Individuum als krank klassifiziert, entsprechend behandelt und mit den subtilen Mitteln eines Geständnisarrangements, in dem die Macht einseitig verteilt ist, im Grunde nichts anderes tut, als dieses Individuum umzuerziehen. Aus dieser zweiten Perspektive gesehen ist der Anteil des Analytikers in der Traumdeutung äußerst verdächtig, wie überhaupt seine Machtausübung und die ganze zweisame Situation zwischen Arzt und Patient verdächtig sein muss. In diesem Dilemma, einerseits gesellschaftskritische und auch wirklichkeitsaufschließende Rolle dieser Traumdeutung, andererseits aber eben auch diese affirmative, konforme Seite des gesamten psychoanalytischen Arrangements. In diesem Dilemma verhalten sich unsere Autoren gleichsam parteilich für den Traum selber. Für den Traum sozusagen einerseits als Opfer, andererseits als Rebell. Aus der gesellschaftskritischen Perspektive liegt der besondere Wert des Träumens darin, Imaginäres zu enthalten, eine Fantasie zu sein. Unabhängig davon, ob der Traum in der analytischen Situation nun eher mit Reich oder Marcuse als eine authentische libidinöse Entladung gedacht wird, also eher physiologisch, energetisch, oder aber mit Lacan vor allem als ein Anlass zu reden, an dem sich der heilsame Zwang festmacht, zu einer neuen, eigenen, lebensgeschichtlich verantwortungsfähigen Sprache zu finden, also eher den Traum als sprachliches Phänomen nimmt. In beiden Fällen ist der Traum schöpferisch. Hier kehren romantische Motive wieder. Er ist aber auch, bezogen auf eine objektiv vorhandene Unterdrückung, gleichsam eine realistische Fantasie. Diese nicht wirklich explizit erläuterte These steckt in der Annahme, der Traum sei eben nicht nur Symptom, sondern er weise als Symptom auch nach vorn. Er könne also bezogen auf politische Veränderungen, einerseits auf das, was krank ist an unserer Gesellschaft, andererseits aber auch auf das, was besser sein könnte, verweisen. Und er könnte quasi fruchtbar gemacht werden für gesellschaftliche Zukunftsperspektiven und gelesen werden als Vision. Ein solches visionäres oder utopisches Potenzial des Träumens hat ein weiterer Vertreter der kritischen Theorie in besonderem Maße herausgearbeitet. Ernst Bloch. In seinem groß angelegten, materialreichen Wurf Das Prinzip Hoffnung, drei Bände von 1959, findet sich neben vielem anderen auch so etwas wie eine kleine Traumtheorie. Bloch schließt sich in vielem an Freud an. Das Thema Freud-Kritik ist aber jetzt für ihn nicht so relevant, sondern er geht eben gleich auf diesen merkwürdigen Realismus und das Visionäre des Traums über. Er unterscheidet explizit die düsteren, eher von unbewussten Zwängen geschüttelten Nachtträume, die er eher so ähnlich wie Freud interpretiert oder auffasst als Phänomene. Und er unterscheidet sie explizit von den Wach- oder Tagträumen. Anders als Freud interessiert sich Bloch für die letzteren. Und er betont das besondere utopische Potenzial, das gerade der Tagtraum habe. Im Unterschied zum Nachttraum, in dem, wie Freud ja festgestellt habe, nur Tagesreste und damit nichts Neues zu finden sei, ist die Domäne des Wachtraums nach Bloch die Domäne der Welterweiterung. Sie ist in einem produktiven Sinne Fantasie, das heißt in dem Sinne, dass sich hier auch etwas zeigt, was eben noch nicht da war. Zitat: Der Traum in seiner Gemeinsamkeit erstreckt sich wie in die Breite, so in die tiefe Weite, in die nicht sublimierte, sondern konzentrierte, in die der utopischen Dimension. Und diese setzt die bessere Welt ohne weiteres auch als die schönere im Sinne vollendeter Bilder, wie die Erde sie noch nicht trägt. Zitat Ende. Also Bloch schreibt etwas poetisch, stoßen Sie sich jetzt nicht an diesen etwas lose gefügten Satzkonstruktionen. Die utopische Dimension, so wie sie gesetzt wird im Tagtraum, setzt die bessere Welt ohne weiteres auch als die schönere, Klammer auf Welt, Klammer zu, im Sinne vollendeter Bilder, wie die Erde sie noch nicht trägt. Noch eine zweite Stelle, die in dieselbe Richtung geht. Bedeutende Tagtraumfantasiegebilde machen keine Seifenblasen. Sie schlagen Fenster auf. Und dahinter ist die Tagtraumwelt einer immerhin gestaltbaren Möglichkeit. Auch den Nachtträumen und den Albträumen gesteht Bloch vor dem Hintergrund dieser Modellierung des Tagtraums zumindest ein gewisses utopisches Potenzial zu, denn sie können sich in Tagträume hineinmischen, diese Nachtträume, und sie beschwören dann im Zusammenspiel von sozusagen unangenehmen Nachttraum und dieser Vision des Tagtraums so etwas wie die Vision eines glücklicheren Lebens. Dahinter steckt eine dialektische Figur. Wie wir einerseits leiden und wie unser Leiden sich zeigt, drückt gleichsam in einer negativen Sprache immer auch das aus, was wir andererseits eigentlich begehren und wie es besser sein könnte. Mit diesen Überlegungen Bloch sind wir jenseits der Kritik an der Psychoanalyse jetzt eigentlich längst schon zu den positiven Forderungen dieses sogenannten Freudomarxismus, ist auch so eine Überschrift, die man diesem Autorenpaket hier so gegeben hat. Der schon erwähnte Marcuse hat diese sozusagen positiven Forderungen jenseits der Freud-Kritik exemplarisch formuliert. Es gelte nämlich Freuds Theorie der Triebunterdrückung mit einer Theorie der Abschaffung dieser Unterdrückung zu verbinden. Es gelte außerdem, die im Traum nur in entstellter Form durch die Zensur des Über-Ich gelassenen Regungen des Eros freizusetzen. Oder auch, in Marcuses Worten, den Körper aus den Anforderungen der Leistungsgesellschaft so weit herauszuziehen, dass dieser Zensurdruck, Repression, das Stichwort ist ja auch schon mehrfach gefallen, nachlässt und tendenziell verschwinden kann. Es gelte so drückt Marcuse das auch aus, den Körper zu resexualisieren. Lassen Sie mich hierzu, weil gerade diese sozusagen gesellschaftsvisionäre Programmatik extrem schwer zu paraphrasieren ist, ein längeres Stück aus Triebstruktur und Gesellschaft zitieren. Also dieser Tonfall ist jetzt auch wiederum wichtig. Also bei den Autoren, die ich jetzt zitiert habe, haben Sie schon gemerkt, die Tonfälle sind auch jeweils sehr sprechend. Also auch Marcuse hat einen, ich würde jetzt vermuten, für uns heute eher komisch anmutenden Tonfall, mit dem aber tatsächlich dieses Projekt eben einer Freisetzung oder Freilassung dieses durch die Zensur unterdrückten Eros umschrieben wird. Die überkommene moralische Forderung, Sexualität müsse stets durch Liebe geadelt werden, weist Marcuse zunächst zurück. Dergleichen einengende Gefühlsbindung werde mit dem Auftauchen eines neuen, nicht repressiven Realitätsprinzips, hinfällig. Und jetzt das längere Zitat. In den gesellschaftlichen Beziehungen würde, also dann, ja, in der Zukunft, würde die Neuorientierung der Arbeitsteilung an der Befriedigung frei sich entwickelnder individueller Bedürfnisse die Verdinglichung des Menschen verringern. Während in den libidinösen Beziehungen das Tabu auf die Verdinglichung der Körper gelockert würde. Der Körper, der nicht mehr ganztägig als Arbeitsinstrument zur Verfügung stehen müsste, würde resexualisiert. Die mit dieser Ausbreitung der Libido verbundene Regression, Sie erinnern sich, den hatten wir auch schon, also dieser Rückgang in die kindliche Dimension oder diese anbrandende, unbewusste, entstrukturierende Energie des Unbewussten, die mit dieser Ausbreitung der Libido verbundene Regression würde sich als erstes in einer Reaktivierung aller erogenen Zonen und damit in einem Wiederaufleben des prägenitalen polymorphen Sexualität und in der Abnahme des genitalen Supremats manifestieren. Der Körper in seiner Gesamtheit würde ein Objekt der Besetzung, ein Ding, dessen man sich freuen kann, ein Instrument der Lust. Diese Veränderung im Wert und im Ausmaß der libidinösen Beziehungen würde zu einer Auflösung der Institutionen führen, in denen die privaten zwischenmenschlichen Beziehungen organisiert waren, besonders der monogamen und patriarchalen Familie. Diese Aussichten, also immer weiter Marcuse, diese Aussichten scheinen die Erwartungen zu rechtfertigen, dass eine Triebbefriedigung nur zu einer Gesellschaft von Triebbesessenen führen könne. Aber der eben skizzierte Vorgang bedeutet ja nicht einfach eine Freisetzung, sondern eine Transformation, eine Umwandlung von Libido, von der unter das genitale Supremat gezwungenen Sexualität zu der Erotisierung der Gesamtpersönlichkeit. Das ist eine Ausweitung statt einer Explosion von Libido, eine Ausdehnung über private und gesellschaftliche Beziehungen, die von einem repressiven Realitätsprinzip aufrechterhaltene Spannung überwindet. Ende des Zitats. Die hier angezielte, nicht repressive Gesellschaft, auf die wohlgemerkt jeder richtig gedeutete Traum schon vorausweisen würde, diese nicht repressive Gesellschaft würde, nochmal Zitat, auf einer völlig anderen Daseinserfahrung, auf einer völlig anderen Beziehung zwischen Mensch und Natur, auf völlig anderen existenziellen Beziehungen beruhen. Eine sogenannte repressionslose Sublimierung würde libidinöse Arbeitsbeziehungen hervorbringen. Das soll heißen, wir würden unsere Arbeit und die Werke unserer Arbeit genießen und lieben und vieles mehr. Letztlich könne und solle ein nicht destruktives Nirvana-Prinzip die strukturierende und gemeinschaftsstiftende Rolle des Realitätsprinzips übernehmen. Freilich würde dies alles, das war in dem Zitat ja eben auch schon so ein bisschen abgeschritten, auf eine gewaltige gesellschaftliche Umwälzung hinauslaufen. Nicht nur schon zitiert Institutionen wie die Familie lösen sich auf, sondern auch, das ist sozusagen der Schlussstein dieser marcusischen Vorstellung, es würde sich auch auflösen, die uns vertraute Form des Subjekts. Zitat: Grundlegende Veränderungen in der gesellschaftlichen Struktur werden entsprechende Veränderungen in der Triebstruktur nach sich ziehen. Zitat Ende. Das betrifft jetzt auch wirklich sozusagen diese Binnenstruktur dieser Libido-Dynamik des jeweils einzelnen Individuums. Wie auch natürlich im Großmaßstab die Gesellschaft, ihre Institutionen und so weiter, bis hin zum Realitätsprinzip selber, das durch ein nicht repressives Nirvana-Prinzip ersetzt werden soll. Nicht länger der unglückliche Ödipus, sondern der Genießer Narziss und der Sänger Orpheus sollen Vorbilder dieser kommenden Triebstruktur eines kommenden Subjekts sein. Viel genauer, als ich das jetzt zitiert habe und auch als so mit diesen mythologischen Figuren jetzt so skizziert wird, wird Marcuse nicht. Lassen wir es also bei dieser rosaroten Zukunftsvision und betrachten wir wiederum die Rolle des Traums. Ähnlich wie Bloch, aber weniger vorsichtig als dieser, scheint nämlich auch Marcuse auf den Traum als Wegweiser Richtung Zukunft zu setzen. Dazu nochmal ein Zitat. Lese ich die Zitate langsam genug? Kommt das rüber? Ich meine, es geht ja auch ein bisschen um die klimatische Seite dieser Textstellen. Also nochmal Marcuse, jetzt zum Traum. Der Wahrheitswert der Fantasie bezieht sich nicht nur auf die Vergangenheit, sondern ebenso auf die Zukunft. Die Formen der Freiheit und des Glücks, die sie aufruft, erheben den Anspruch, historische Wirklichkeit zu werden. Die kritische Funktion der Fantasie liegt in ihrer Weigerung, die vom Realitätsprinzip verhängten Beschränkungen des Glücks und der Freiheit als endgültig hinzunehmen, in ihrer Weigerung zu vergessen, was sein könnte. Allein die Imagination gibt mir Rechenschaft über das, was sein könnte. Die Surrealisten erkannten die revolutionären Folgerungen aus Freuds Entdeckungen. Aber wenn sie die Frage aufwerfen, ob der Traum nicht auch für die Lösung der fundamentalen Lebensfragen verwandt werden könnte, dann gingen sie mit der Forderung, dass der Traum ohne inhaltlichen Kompromiss in die Realität umgesetzt werden solle, über die Psychoanalyse hinaus. Die Kunst verbündet sich mit der Revolution. Das kompromisslose Bekenntnis zu den unverfälschten Wahrheitsgehalten der Fantasie erfasst die Wirklichkeit vollkommener. Dass die vor der künstlerischen Fantasie aufgestellten Behauptungen im Sinne der wirklichen Struktur der Tatsachen unwahr sind, gehört zum Wesen ihrer Wahrheit. Nochmal, dass die von der künstlerischen Fantasie, Schrägstrich den Traum, Sie merken, das geht hier ineinander über, Fantasie, Imagination, Traum, dass die von der künstlerischen Fantasie aufgestellten Behauptungen im Sinne der wirklichen Struktur der Tatsachen unwahr sind, gehört zum Wesen ihrer Wahrheit. Die große Weigerung, letzter Satz, Marcuse in diesem Zitat, die große Weigerung ist der Protest gegen unnötige Unterdrückung, der Kampf um die höchste Form der Freiheit, ohne Angst zu leben. Zitat Ende. Sie sehen jetzt wiederum auch mit der Romantik, die Sie im Hinterkopf haben, Marcuses Kritik des geltenden Realitätsprinzips im Namen des Lustprinzips ist damit im Grunde ähnlich wie auch schon Blochs Ansatz, für den der Tagtraum da so exemplarisch war, mehr eine Theorie der Fantasie als eine Theorie des Traums im engeren Sinne. Der Traum wäre so etwas wie Fantasie. Und er wäre nicht nur utopisch, zeigte also das Mögliche, das noch ohne Ort in der Geschichte an. Er enthielte und seien diese gemessen an den wirklichen Strukturen der Tatsachen unwahr, auch so etwas wie unverfälschte Wahrheitsgehalte, zu denen man sich, im Zitat, kompromisslos bekennen muss. Der Wahrheitsgehalt des Traumes rückt damit, im Zitat war das ja explizit der Fall, in die Nähe des Wahrheitsgehaltes der Kunst, so wie ihn in der Tradition Hegels der dialektische Materialismus sieht. Das Kunstwerk ist unwahr in gewisser Weise, es ist ein Gegenbild, es ist auch in gewisser Weise irreal, denn es enthält nur mögliches Wahres, aber es ist wahr, denn es enthält eben dieses mögliche Wahre, die zu verwirklichende Wahrheit von morgen sozusagen. Sie sehen nun freilich, dass mit dieser logischen Umkehrperspektive, also mit dieser dialektischen Spiegelfigur, was die Differenz von Traum und Wirklichkeit angeht, plötzlich wieder ein, wenn wir jetzt den Vergleich mit den Traumtheorien, die wir schon kennen, suchen, doch plötzlich wieder ein recht einfaches Bild entsteht. Im Traum zeigte sich nämlich im Wesentlichen nichts radikal anderes der Wirklichkeit und auch keine zweite, gleichsam nur nächtlich erfahrbare Wirklichkeit, sondern es zeigte sich lediglich auch wieder eine mögliche Wachwirklichkeit. Nur eben die sozusagen dialektisch gespiegelte Wachwirklichkeit von morgen. Ganz anders als bei Artemidor, der zwar auch im Traum ein Wissen der Seele Zeichen geben sah, aber eben nur Anzeichen von etwas, von dem die Seele weiß und das kommen wird, das uns aber nicht zugänglich ist und auch durchmischt ist mit vielem, was gar nicht kommen wird. Ganz anders als bei Artemidor steckt in der gesellschaftskritischen Traumtheorie eine Art von Rationalismus oder Realismus des Traums. Der Traum belehrt uns. Er arbeitet dem historischen Fortschritt zu. Der Traum oder auch das unterdrückte Unbewusste sind sozusagen in gewisser Weise hellwach und treiben die Geschichte voran. Sie sind auf die eine Wirklichkeit gerichtet und scheinen nur ein anderes, fantastisches, fremdes oder dergleichen zu sein. Sie merken, worauf ich hinaus will. Mit dieser Vorstellung vom Traum als vielsagender, schöpferischer Utopie oder als dialektisch wahrer Fantasie der Wirklichkeit von morgen haben wir im Grunde gerade nicht eine Traumtheorie vom Typ Artemidor oder der Frühromantik oder auch Freuds vor uns, sondern eher eine vom Typ Descartes oder Kant. Der Traum ist, wohlverstanden, nichts anderes als selbst eine Gestalt der Wahrheit, der Wachvernunft und des Kontinuums einer einen und ungebrochenen Wirklichkeit, nur eben dieser Wirklichkeit von morgen. Also wenn man mal noch wiederum mit Vorsicht zu genießen, nicht mitschreiben, also in der Folge dieser Zeichnungen, die wir schon mal so als Modellskizzen gemacht hatten für diese unterschiedliche Modellierung der Differenz von Traum und Wirklichkeit, jetzt diese freudianisch-marxistische oder freudianisch-dialektische Perspektive, die auf Geschichte und Zukunft zielt, eintragen würden, dann hätten wir zwar sowas wie eine, sagen wir mal so, Differenz zwischen Wirklichkeit und Traum, eigentlich aber haben wir hier nur so etwas wie die Wirklichkeit von morgen vor uns. Es ist etwas übertrieben, weil natürlich klar ist, dass nicht dieses gesamte Feld sozusagen hier einrückt oder dergleichen, aber dieser dialektische Umschlag, der sinnvolle Bezug auf die Gegenwart ist ziemlich klar herausgestellt. Die halten auch, was die empirischen Befunde angeht, durchaus den Traum so weit nah dran, dass es auch keine erkenntnistheoretische Grundproblematik gibt, außer diesem Problem, dass es sich natürlich um ein dialektisches Verhältnis handelt. Und im Ganzen rückt unsere Differenz sozusagen dann einfach nur im Sinne des historischen Zukunftsbezugs weiter. Also wir haben dann, wenn wir hier sind, hier, Traum 2, ja, sozusagen, Und hier kann im Gelingensfall, also in einem entsprechenden Entwicklungsprozess, dann auch die Wirklichkeit 3 wieder ansetzen. Ja, kann ich das nicht auswählen. Wir haben also wiederum eher ein Kontinuumsmodell vor uns, was die wirklichkeitstheoretische Seite dieser Traumkonzeption angeht. Dass die marxistisch inspirierte Anknüpfung an die freudsche Psychoanalyse eine Vorliebe für den Wachtraum hat und gerade nicht für den Nachttraum, kann man als romantisches Erbe ansehen. Also im Sinne dieser, Sie erinnern sich an das romantische Bild, dieser Mittelzone, dieser Zwischenzone, dieser heißen Übergangszone an dieser Stelle hier, jetzt ohne irgendwelche Zukunftsfragen oder dergleichen. Man kann das so interpretieren, man kann es aber eben auch so lesen, diese Vorliebe für den Wachtraum, dass es eben gerade auf die unterschwellige Vernünftigkeit jenes eben so realen wie diffus realistischen Wissens ankommt, das die Traumfantasie des Subjekts enthält. Und dieses Wissen wäre dann eben nicht das wundersame und befremdliche Seelenwissen von ganz anderswo, das ich im Medium einer zweiten, radikal anderen nächtlichen Wirklichkeit erfahre, Artemidor beispielsweise, vielleicht auch Aristoteles. Es wäre ein Wissen, das nur von der Illusion des Irrealen begleitet ist und eigentlich aber in das Kontinuum einer einen materiell realen Vernunftwelt hineingehört. Derjenigen Welt nämlich, die von heute aus weitergeblickt die materiell reale Realität von morgen sein soll. Ein letztes Marcuse-Zitat kann diesen, sagen wir mal, cartesianisch kantischen Zug, natürlich geschichtsphilosophisch verzeitlicht, aber eben, was die Wirklichkeitstheorie angeht, doch durchaus auf eine Einheit von Wirklichkeit, eine ungebrochene Einheit von Wirklichkeit angelegt. Letztes Marcuses Zitat kann dies besonders schön belegen. Hier ist jetzt wieder von der Fantasie die Rede, aber Sie haben gemerkt, die Figuren schieben sich so ohnehin sehr stark zusammen. Zitat: Die Fantasie sieht das Bild der Wiederversöhnung des Einzelnen mit dem Ganzen, des Wunsches mit der Verwirklichung, des Glücks mit der Vernunft. Für das geltende Realitätsprinzip ist diese Harmonie ins Reich der Utopie entrückt. Aber die Fantasie besteht darauf, dass es Wirklichkeit werden muss und kann, dass hinter der Illusion ein Wissen steht. Dass hinter der Illusion ein Wissen steht. Die Fantasie wäre aus der Optik dieses Zitats geradezu so etwas wie eine Wirklichkeitsproduktionsmaschine, wenn man das jetzt etwas zuspitzt, eben durch diesen Zukunftsbezug und dieses Zukunftswissen, das hier verborgen liegt. Gegen diesen Cartesianismus in der freudianisch-marxistischen Traumdeutung haben namentlich Deleuze-Guattari mit diesem Buch Anti-Ödipus von 1972, aus dem ich schon zitiert habe, opponiert. Hier hätten wir ein mögliches Gegenmodell. Deleuze-Guattari ging es nicht um eine Kritik der Psychoanalyse, sondern genauso auch um eine Kritik des naiven Realismus, der den gegenüber Marx und Hegel in vielem ja vereinfachten Marxismus des 20. Jahrhunderts und eben auch dessen Fantasie- und Utopieverständnis prägt und auch das Utopieverständnis der zitierten Autoren. Deleuze-Guattari fordern mehr Radikalität sowohl von der Psychoanalyse als auch von der sozusagen linken Gegenwartskritik. Sie fordern nicht nur als sozusagen Maximalvision einer psychoanalytisch inspirierten Gesellschaftstheorie so etwas wie ein nicht-repressives Realitätsprinzip, Marcuses Nirvana-Prinzip oder Spielarten davon, sondern sie fordern, und das ist für uns jetzt natürlich interessant, sie fordern überhaupt eine Loslösung von der als Prinzip gedachten Realität. Auch das Nirvana-Prinzip hatte Marcuse ja gerade sozusagen als besseres, als nicht-repressives Realitätsprinzip beschrieben. Deleuze-Guattari geht es um den Punkt des Prinzips, sozusagen, des Realitätsprinzips als Realitätsprinzip, egal wie man es denn nun ausbuchstabiert, mehr oder weniger repressiv. Deleuze-Guattari machen auch eine gedankliche Falle im freudianischen Marxismus aus, nämlich die von den genannten Theoretikern, das haben Sie in den Zitaten auch gehört, durchgehend verwendete Vorstellung von der Analyse als einer Beseitigung von Repression, als Beseitigung einer Unterdrückung der Libido, der sexuellen Triebe, die irgendwie einer politischen Unterdrückung der Zensur, der Gedanken und Verhaltensweisen gleicht. Die Analogie hat natürlich Freud selber schon gebracht. Sie erinnern sich an das lange Zitat, mit dem die Zensur eingeführt wurde. Er hat ja ausdrücklich diese Analogie zur politischen Zensur gewählt, um diese psychische Struktur einzuführen. Nach Deleuze-Guattari ist das Problem diese Vorstellung sozusagen von Druck und Unterdrückung und dann die inverse Vorstellung, man könnte die besseren Verhältnisse als Wegnehmen von Druck und Wegnehmen von Unterdrückung und damit auch eine bessere oder andere oder geglücktere seelische Struktur entwerfen. Die bessere Zukunft wäre aus der Sicht dieses Unterdrückungsmodells ja eigentlich so etwas wie die Fortschreibung der bestehenden Wirklichkeitsordnung, nur einfach unter der Voraussetzung eines Wegfalls der Schranken, eines Wegfalls dieser Triebunterdrückung und der Zensur. Ansonsten aber eigentlich eine konservative Vorstellung. Also alles, was dann hochkommt, wenn dieser Druck nachlässt, ist eben so, wie es ist. Immer aus der Sicht von Deleuze-Guattari. Deleuze-Guattari setzt nun in einer anderen Weise auf Rebellion, nämlich auf eine Rebellion, die gerade nicht bei der zukunftsweisenden Träumerei bleiben soll. Bei der Träumerei der Zensurdruck solle sich gleichsam zur Freiheit hin lockern, zugunsten einer weniger repressiven Realität. Sondern die Autoren werfen die Frage nach der Realität als Realität auf und die Frage nach dem endgültigen Verrücktsein, nach dem Zustand der Schizophrenie, als einer Dimension, in der der gesamte Realitätsbezug abhanden kommt oder sich erübrigt, je nachdem, wie man es liest. Wenn schon der Traum von den verkehrten gesellschaftlichen Ordnungsmustern und den falschen Machtverhältnissen Zeugnis ablegt, also von einer irgendwie zu repressiven Struktur dieses Realitätsprinzips, um wie vieles mehr, das ist die Perspektive von Deleuze-Guattari, gelte dieses Zeugnis ablegen von dem, was falsch ist oder problematisch in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, um wie vieles mehr gelte das nicht erst für die sogenannten psychotischen Zustände, also bestimmte über die Neurose hinausgehende Symptombilder und für die Schizophrenie. Auch aus der Sicht von Deleuze-Guattari domestizieren Freuds Deutungen den Traum, aber sie tun dies nicht eigentlich, weil diese Deutungen etwa zu repressiv wären und das Unbewusste gleichsam zu Unrecht unterdrücken, sondern sie tun es, sofern Freuds Deutungen suggerieren, es gäbe überhaupt Sicherheit und Gesundheit und so etwas wie ein gelungenes Arrangement mit dem Realitätsprinzip. Oder es gäbe so etwas wie ein besseres Realitätsprinzip. Freuds Traumdeutung, wie auch die politischen Folgerungen, die man aus ihr ziehen kann, sind aus der Sicht von Deleuze-Guattari immer noch die Fortschreibung der bestehenden Trennung zwischen real und irreal und auch an diese Fortschreibung gebunden. Sie sind damit viel zu sehr sinnvoll und am Ideal des Sinnvollen orientiert, zu sehr erdend und formend, ordnend oder wie immer man das nennen will. Und damit sei letztlich auch die freudomarxistische Gesellschaftskritik eigentlich im Kern eine, die schwächend bleibt und angstmachend bleibt, anstatt wirklich glücklich und frei zu machen. Nach Deleuze-Guattari bändigt jede Deutung den Traum. Dabei aber schweift der Traum wie ein wildes, allein sich selbst gehorchendes Maschinchen auf eine viel großartigere Weise ab, auf eine, wie Deleuze-Guattari es nennen, deterritorialisierende Art und Weise. Also auf eine Art und Weise, die feste Ordnungen endgültig zu zerstören vermag. Der Traum lässt sich nicht auf dem klar eingeteilten Territorium ordentlicher Bedürfnisstrukturen eintragen und er lässt sich auch nicht dort einsperren, allen Deutungen zum Trotz. Träume funktionieren, beziehungsweise inmitten des Traumes funktionieren, wie in der Fantasie und im Wahn, schreiben Deleuze-Guattari, Maschinen als Anzeichen von Deterritorialisierung. Im Traum gibt es immer wieder mit der seltsamen Gabe ausgestattete Maschinen von Hand zu gehen, zu fließen und zu fliehen, fortzutragen und selbst fortgetragen zu werden. Zitat Ende. Zu den Maschinen könnte man jetzt viel sagen. Deleuze-Guattari verwenden in diesem manifestartigen Text Anti-Ödipus das Bild des maschinellen Unbewussten, um es gegen die Vorstellung eines irgendwie wirklichkeitsbezogenen, sinnvollen, sozusagen klugen Unbewussten zu wenden. Damit soll gesagt sein, das Unbewusste ist in gewisser Weise deutungsresistent, auch sozialisierungsresistent und gehorcht seiner eigenen Dynamik. Eigendynamisch könnte man es auch übersetzen, ganz grob. Das aber heißt, der Traum kann unter Umständen das, was der Wahnsinn noch viel besser kann. Er kann nämlich abschweifen auf diese, wie in dem Zitat, wie es in dem Zitat hieß, wundersame und gänzlich undeutbare Weise. Und er kann damit hineinführen oder hineingeraten in eine Zone, die man von der Wirklichkeit betrachtet, von der Wirklichkeit aus betrachtet, als eine gänzlich destruktive bezeichnen müsste. Damit kann der Traum mehr sein als der Kompromiss zwischen Unbewusstem und Gesellschaft und auch mehr als ein Wegweiser in die Richtung einer Gesellschaft, die weniger repressiv wäre und unseren Triebwünschen besser entgegenkäme. An seiner Wurzel, also an der Wurzel des Traums, dort, wo er tatsächlich undeutbar bleibt, weil er dem Unbewussten direkt aufsitzt, bringt der Traum damit tatsächlich das Realitätsprinzip zum Aushaken. Und zwar viel weitergehend, als Freud oder Bloch oder Marcuse es zugeben mögen. Nämlich in einer Form, in der er ihn keinerlei weitere Wege mehr weisen würde, wo es noch hingehen könnte. Etwa in Richtung Gesundheit oder in Richtung einer besseren Gesellschaft. Der Traum wäre, nicht durchgehend, aber in diesen bestimmten Momenten, wo er sehr, sehr weit eintaucht in dieses ganz andere, dass das Unbewusste, für das für uns das Unbewusste stehen muss, er wäre dann zuweilen eine wilde und auch nicht mehr im Sinne einer Fantasie für die Wirklichkeit brauchbare Angelegenheit. Er wäre eine Art temporäres Verrücktsein jenseits der Grenze von Traum und Realität. Ich gehe auf Deleuze-Guattari nicht näher ein, denn sie streifen den Traum im Grunde nur. Sie entwerfen keine wirkliche Traumtheorie. Und mit dem wenigen, was ich jetzt dazu gesagt habe, habe ich wahrscheinlich Ihre Aussagen speziell zum Traum schon beinahe überinterpretiert. Sie stehen aber für einen bestimmten Typ von sozusagen noch radikalerer Psychoanalysekritik und der Traum spielt mit in Ihrer Perspektive. Ihr eigentliches Thema ist allerdings derjenige Fall, den ja schon Freud, Sie erinnern sich, als den Zusammenbruch der Grenze zwischen Traum und Wachbewusstsein beschrieben hatte. Und damit als Zusammenbruch der Voraussetzung für die Erfahrung von etwas als Wirklichkeit. Nämlich der Fall der Psychose oder der Schizophrenie. Dieses Forschungsinteresse von Deleuze-Guattari eben genau an diesem Zusammenbruchsfall der Grenze von Traum und Wirklichkeit kann den Traum eben nur allenfalls als Vorstufe einer Verfassung gelten lassen, die noch viel radikaler die Differenz von Tages- und Nachtwirklichkeit hinter sich lässt. Das ist eigentlich relativ konsequent. Also Sie haben in dem Buch keine Traumtheorie, aber einen Horizont, der sozusagen das ganze Projekt der Traumdeutung als partikulares Projekt erscheinen lässt und selbst noch weitergehen will. Schon Freud würde an diesem Punkt, dass der Zusammenbruch der Grenze zwischen Wachwirklichkeit und geträumter Erfahrung geschehen kann, dass also der psychische Apparat sozusagen aushakt. Sie erinnern sich, der Traum als Wächter des Schlafs hatte ja genau diese Funktion, die seelische Gesundheit zu bewahren, indem er diese Differenz auch zwischen Schlaf, Nachtwirklichkeit und, oder nicht Nachtwirklichkeit, Nacht- und Tagwirklichkeit aufrechterhält. Schon Freud würde hier also zugestimmt haben, im Prinzip. Jetzt wohl nicht inhaltlich der Deleuze-Guattari, aber der Möglichkeit, auch diese Dimension mit ins Auge zu fassen. Sie erinnern sich an diesen seelischen Apparat mit seinen verschiedenen Abteilungen, und an die Tatsache, dass das eben zusammenbrechen kann und dass der Traum, das Träumen eine Schlüsselfunktion dafür hat. Freud hätte nun niemals etwas anderes gefordert, als die psychisch Kranken zu behandeln und zu heilen, also zurückzuholen in die Normalität. Deleuze-Guattari allerdings drehen das um. Für sie zeigt, noch jenseits des Traums, die Welterfahrung des Schizophrenen uns, wie anders und wie viel freier, spielerischer und sozusagen wie viel unwirklicher unsere Gesellschaft eingerichtet sein könnte und müsste. Nach Deleuze-Guattari reicht es nicht, den Traum, auch nicht die utopischen Traumpotenziale von einer besseren Gesellschaft, als den Herausforderungsfall von Wirklichkeit zu betrachten, sondern aus ihrer Sicht gilt es, die Frage nach einer anderen, besseren Gesellschaft, eines anderen, besseren Zusammenlebens, Subjekts etc. tatsächlich so zu wenden, dass man Maß nehmen muss an dem, was das Prinzip Wirklichkeit unterbricht und zerstört. Und nicht nur, was es sozusagen temporär im Traum perforiert. Die beiden Autoren zielen damit erkenntnistheoretisch, aber auch gesellschaftspolitisch auf eine, sagen wir, anarchistische Dimension, was die gesellschaftspolitischen Perspektiven angeht, eine anarchistische Dimension, die der Differenz von Traum und Wirklichkeit noch vorauszuliegen hätte. Das Stichwort ist Schizophrenie. Die Dimension, die sie interessiert, wäre eine, in der die Zuschreibung Schizophrenie nicht mehr vorkommen könnte, als eine Zuschreibung, die bestimmte Menschen aussondert und sozusagen gar nicht mehr als wirklichkeitsfähig auf die Trennung von zum Beispiel Traum und Wirklichkeit bezieht. Es wäre eine Dimension, in der uns das Verrücktsein nicht mehr verrückt vorkäme, so kann man es auch ausdrücken. Wie das jetzt im Einzelnen gedacht ist, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Vorlesung drüber halten und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sich das so richtig klar machen lässt. Bewerte das auch nicht, stelle es einfach mal so vor als eine radikale Position, die natürlich philosophisch sehr interessant ist, weil sie diese Grundsätzlichkeit des Traumproblems in vollem Ausmaß realisiert. So wie es vielleicht Freud gesehen hat, aber wie es in Teilen jedenfalls bei diesen Freudomarxisten, die das direkt wiederum übersetzen wollen in bestimmte Verbesserungsprogramme, Stichwort Utopie, eher nicht der Fall ist. Also das Konzept der Utopie ist bezogen auf die Wirklichkeitsproblematik vergleichsweise naiv, könnte man sagen, wenn man jetzt diese drastische Position von Deleuze-Guattari dagegen hält. Soweit für heute. Also enden wir bei der Dimension, in der uns das Verrücktsein nicht mehr verrückt vorkäme. Bis nächste Woche durchhalten. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, unterscheidet man zwei Pfade oder Richtungen der Traumtheorie nach Freud, so kann man die erste dieser beiden Richtungen, um die es in der heutigen Vorlesung auch wieder nur ging, beim nächsten Mal wird das anders, charakterisieren als eine gesellschaftstheoretische Kritik an Freud und als den Versuch einer gesellschaftskritischen, einer historisch-politischen Überschreitung der Freudschen Psychoanalyse. Zu nennen sind, neben Jacques Lacan, Autoren wie Karin Horney, Herbert Marcuse, Ernst Bloch, Wilhelm Reich, Erich Fromm und andere. Die theoretisch maßgeblichen Arbeiten dieser Autoren entstanden zumeist im mittleren Drittel des 20. Jahrhunderts und sie erlebten, insbesondere in den Jahren um 1968-69, auch eine Phase der politisch-praktischen Aktualität. Also das habe ich jetzt nicht so vertieft, aber diese Programme, Marcuse, Fromm und so weiter, also es gab auch Ansätze sozusagen einer lebensreformartigen Bewegung, die versucht hat, auch so zu leben. Zweitens, die marxistisch inspirierte Traumdeutung kritisiert Freuds Theorie und seine Praxis als allzu eingeschränkt. Die Psychoanalyse frage per se nie nach der Berechtigung einer neurotischen Struktur. Sie ignoriere ihre eigene normalisierende Rolle. Sie hinterfrage nicht die Machtstrukturen, gegen die der Patient in seinen Träumen rebelliert. Drittens, Autoren wie Marcuse, Bloch oder Reich fordern eine Parteilichkeit der Analyse, nicht für, sondern gegen die herrschende Normalität. Sie nehmen den Traum nicht nur als einen lebensgeschichtlich motivierten Kompromiss zwischen den unbewussten Triebregungen und dem individuellen Über-Ich eines erwachsenen Menschen. Sie sehen vielmehr hinter den anerzogenen Verzichtsstrukturen die entfremdenden Lebensbedingungen der modernen kapitalistischen Gesellschaft. Damit, mit dieser Perspektive, wird der Traum zum Politikum. Nicht einfach das Individuum ist krank, sondern die gesellschaftliche Verfassung muss geändert werden, und zwar bis in das familiäre und das sexuelle Alltagsleben hinein. Und der Analytiker, der Theoretiker, wie auch immer, hat in diesem Sinne parteilich zu agieren für die Zukunft. Viertens, das gesellschaftskritische Ideal der freudomarxistisch verstandenen Traumdeutung schwankt damit zwischen einerseits der symptomatischen Interpretation des Traums, andererseits einem romantischen Wörtlichnehmen des Traums. Der Traum wäre einerseits, plakativ gesprochen, eine Art Schrei der Unterdrückung, ein Stück der großen Verweigerung, wie Marcuse sie fordert. Und in unseren Traumbildern, bei Bloch besonders im Wachtraum, würden wir andererseits als die Opfer dieser Unterdrückung Utopien davon entwerfen, wie eine andere und bessere Zukunft auszusehen hat. Noch einmal plakativ gesprochen, diese zweite Variante, Fantasie an die Macht sozusagen. Nehmen wir diesen doppelten Wert, diesen sowohl Symptomwert als auch utopischen Wert des Traumes ernst, so erhalten wir eine bestimmte Spannung. Der Traum spielt eine dialektische Rolle. Er reagiert auf die Widersprüche der Gegenwart und er entwirft, gleichsam wissend, eine Utopie, die durch Veränderungen, die noch ausstehen, zu verwirklichen wäre. Am Leitfaden unserer Frage nach der Differenz von Traum und Wirklichkeit müssen wir damit allerdings freilich auch registrieren, dass in dieser objektiven, dieser gesellschaftskritischen Bedeutung über Freud hinaus ein neuer, quasi ein zweiter Realismus des Traums in die Traumtheorie einzuziehen scheint. Der Traum ist realistisch bezogen auf die Krankheit und er ist realistisch in seiner Gesellschaftskritik, in seiner Forderung nach einer anderen Zukunft. Dieses Modell nähert sich, jetzt bezogen auf die Differenz von Traum und Wirklichkeit gesprochen, einer kartesianischen Figur. In vielen anderen ist das natürlich gar nicht kartesianisch, aber was das angeht, zum Beispiel kartesianisch, der Traum erscheint nämlich als eine, aber eine eben noch verborgene, eine noch an den Tag zu bringende Gestalt der Vernunft. Sechstens, deutlich anders, nämlich gerade nicht nun auch noch wieder realistisch in ihrer Freud-Kritik, aber auch in ihrer gesellschaftspolitischen Vision, setzen die Vertreter einer jüngeren Generation der freudianisch-marxistischen oder vielleicht auch postfreudianisch-postmarxistischen, wie immer man das jetzt nennen will, Gesellschaftskritik an. Ich nannte als Beispiele die Namen Gilles Deleuze und Félix Guattari. Waren Marcuse, Bloch und Reich antirepressive Reformisten oder vielleicht auch im Zeichen einer sozial- wie psychisch repressionsfreien Zukunft antikapitalistisch und sexualpolitisch revolutionär? Wollen sie also eine bessere Realität? So argumentieren Deleuze-Guattari anarchistisch und realitätskritisch. Sie attackieren das Realitätsprinzip selbst. Eben deshalb jedoch kann für sie, in diesem Punkt folgen sie eher dem Freud'schen Modell, der paradigmatisch eigentlich interessante Gegenstand letztlich gerade nicht der Traum sein. Also sie folgen nicht dem Freud'schen Maxim, aber sie folgen dem, was sich aus den Implikationen des Freud'schen Modells ergibt. Der paradigmatisch eigentlich interessante Gegenstand, sowohl philosophisch, wirklichkeitstheoretisch, als auch praktisch politisch, wäre derjenige des Wahnsinns oder der Schizophrenie. Ja, danke. Wir hätten noch 5 Minuten vielleicht für Fragen. Gäbe es akut Fragen? Ja?
Welche Auswirkungen haben die Lösung von Batterie auf die Realität und der
Schizophrenie? Das ist eine interessante Frage. Also die Namen sind in der Tat, es sind nur zwei aus einer ganzen Phase auch der antipsychiatrischen Experimente, die sich vom Ende der 60er bis so Mitte, Ende der 70er in Deutschland und Frankreich speziell zugetragen haben, die also mit diesem doppelten Anspruch einer radikalen Psychoanalysekritik und andererseits aber auch einer radikalen politischen Vision versucht haben, die Anstalten zu öffnen und Kranke anders zu behandeln. Also insofern ist das so die Spitze eines Eisbergs, die theoretische Spitze eines Eisbergs. Da ist allerdings auch sehr viel diskutiert worden, gibt es auch andere Autoren, die man vielleicht noch nennen kann. Also philosophisch nicht so interessant, aber ich nenne nochmal vielleicht einen, der die institutionenpraktische Seite des Ganzen noch klarer beschrieben hat, Ronald D. Lang. Da gibt es, also Stichwort Antipsychiatrie, da gibt es aber eine ganze Menge interessanter, dissidenter Texte, sagen wir mal. Er hat alles keine sehr, sehr lange Halbwertszeit gehabt. Also ich glaube, auch gerade im klinischen Behandeln gibt es zwar gewisse Impulse, die davon ausgehen, aber heute gibt es nur noch vereinzelte Bewegungen, so autonomer Weglaufhäuser oder anderer Möglichkeiten, wie psychisch schwer kranke Leute tatsächlich auf Dauer auch leben können. Also nicht so im Sinne auch überhaupt der Idee einer Art medizinischer Behandlungseinrichtung, sondern im Sinne einer Lebensform, einer Lebensperspektive. Ist ganz interessant. Und Deleuze-Guattari haben in der Tat da auch Projektarbeit gemacht. Also es ist nicht nur so ein Schreibtischtätertum, vor allem Félix Guattari, der ja Psychiater war, hat da eine ganze Menge auch an praktischer Erfahrung oder praktischer Dimensionierung reingebracht. Ich bin da kein Experte, aber nenne mal diese paar Namen und wenn Sie dem Stichwort Antipsychiatrie mal nach Literatur suchen, da gibt es sicher auch hier in unseren Bibliotheken einiges. Ja, also auch in Italien, da müssen wir als drittes Land nennen, haben Sie recht. Gab es auch solche Experimente und gibt es bis heute auch so widerborstige kleine Einrichtungen, die mit radikal anderen Konzepten arbeiten. Gut, bis zum nächsten Mal.